Auf dem Weg in eine andere Gesellschaft. Das ist heute unser Thema. Irgendetwas muss geschehen sein, dass plötzlich vieles anders ist als je zuvor. Der sogenannte Sozialstaat ist nicht mehr in der Lage, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Überall fehlt es an Geld. Die Steuereinnahmen reichen nicht mehr aus, um den Standard der Grundversorgung zu halten. Das gute Leben gehört einer immer kleineren Elite. Die Mehrheit der Bevölkerung wird immer ärmer und die Armen werden in vertiefte Armut getrieben. Die Arbeitslosen werden von Staats wegen schon arm gemacht, bevor sie dann durch die Minderung ihrer Chancen auf Arbeit in die Langzeitarbeitslosigkeit abstürzen. Wir befinden uns in einem grundlegenden gesellschaftlichen Wandel, der sich uns zunächst durch den Niedergang der Binnenwirtschaft und dem hierauf gründenden Unvermögen des Nationalstaats mitteilt, unseren Lebensstandard zu erhalten und die sozialen Zusammenhänge der Menschen überhaupt auch nur der Form nach zu bewahren. Die Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beschränkt schon jetzt die Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen. Die Ausbildungsplätze werden rar, die Bildungsangebote schwächen ab und man muss inzwischen dafür zahlen. Nur noch Eliten können das Bildungsniveau erreichen, das früher jedem möglich war. Die Binnenwirtschaft geht in die Knie, die Arbeitslosigkeit übersteigt alle Zahlen seit Kriegsende. Wer die geringste Belastung darstellt, wird entlassen. Das trifft natürlich wieder vor allem die Mütter, die Geburten gehen zurück, die Kindergartenplätze auch. Die Gewerkschaften haben nur noch wenig Einfluss auf Tarife und Beschäftigungsverhältnisse. Arbeitszeiten werden wieder hochgefahren, obwohl es an Arbeit fehlt, auch die Lebensarbeitszeiten. Die Gesundheitsversorgung ist nicht mehr auf dem Niveau unseres Lebensstandards, Kommunen gehen bankrott und müssen viele altgewohnte Einrichtungen abbauen. Die Kulturangebote werden zunehmend nur noch auf die Medien beschränkt und von deren Massencharakter bestimmt. Massenkultur überhaupt wird zum Maß der Kulturzugehörigkeit. Die Eventkultur, Erlebniskultur, breitet sich aus wie eine Sucht, wie ein Stoff für entleerte menschliche Identitäten, die sich in ihrem Körperkult hiervon abzulenken verstehen. Die Gesellschaft als solche wird öde empfunden und sinnlos erfahren, die Politik vor allem als der Deal mit dem großen Krieg. Die Welt ist aus dem Ruder. Nicht mal mehr die Renten sind sicher, sondern nur eins, dem Kapital insgesamt geht es gut. Das aber kann nicht das Kapital sein, das wir kennen. Auf den Binnenmärkten sieht es finster aus. Es ist ein Kapital, das offensichtlich nicht mehr in dem von uns überschaubaren nationalen Arbeitswelten entsteht, sondern sich auf den Kapitalmärkten, den Devisen- und Aktienmärkten bilden. Es ist das freie Kapital, meinen die Neoliberalen, das Kapital, das sich der Regulation durch die Nationalstaaten entzogen habe, das globale Kapital. Das eben sei die Globalisierung. Das Kapital tritt als Weltmacht auf, ohne dass die einzelnen Nationen hierauf noch einen nennenswerten Einfluss haben. Die Neokons der USA formulieren das platt und drastisch und richten ihr Konzept von Weltordnungskriegen hiernach aus. Die Gesellschaften dieser Erde finden sich im Wandel. Aber gesellschaftliche Veränderung ist kein Kraftakt und auch kein Krieg, sondern ein Prozess, den man sowohl objektiv wie auch subjektiv verstehen muss. Wir befinden uns in einem Prozess der Veränderung, auch wenn wir hierzu gar nichts tun. Die objektive Veränderung aber richtet sich vor allem gegen uns, wenn wir uns hierzu nicht verhalten. Wir müssen also über beides reden. Heute soll es erstmal um diesen objektiven Prozess gehen. Die nächste Sendung soll dann das diskutieren, was sich als Verhaltensmöglichkeiten hieraus ergibt.
Es geht heute also um eine Art Analyse von dem, was in der letzten Zeit geschehen ist. Denn nur daraus kann sich ergeben, was überhaupt getan werden kann. Und diese Analyse kann nur bei uns beginnen. Deutschland ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Dienstleistungsgesellschaft geworden. In Westdeutschland reduzierten sich die Arbeiten im produktiven Gewerbe und der Landwirtschaft vom Jahr 1950 mit 67,2% bis 1997 zu 37,2% Anteil an der Gesamtarbeit. Die Arbeiten im Dienstleistungsbereich erhöhten sich anteilig von 18,4% im Jahr 1950 auf 39,9% im Jahr 1997. Eine Dienstleistungsgesellschaft in Reinform besteht auf einem Verhältnis, worin sich die Menschen wechselseitig zu Diensten sind, indem sie sich zum Beispiel die Haare schneiden, befördern, informieren, putzen und so weiter. Es ist ein Verhältnis jenseits der sogenannten produktiven Arbeit, also der Arbeit, woraus Güter entstehen, die im menschlichen und gesellschaftlichen Stoffwechsel verbraucht werden. Diese Arbeit entspricht dem Wertanteil, der über die Reproduktion der Menschen hinausgreift. Es ist also kein Geld, das die Reproduktion oder die Produktion überhaupt finanziert, sondern das Eigenleben einer Welt, die sich hiervon schon abgehoben hat. Darin zirkuliert Geld nicht zwischen Arbeit und Konsum. Es ist aus diesem Prozess herausgenommen und dient als Wertmasse, also als Besitzanteil an Kapital zum Austausch von Dienstleistungen. Indem sich die Menschen gegenseitig zu Diensten sind, erzeugen sie keine Produkte, sondern verteilen in ihrer Arbeitswelt lediglich vorhandene Werte im Verhältnis des Zeitaufwands ihrer Arbeiten für andere Menschen. Diese Werte, die nicht in Dienstleistungen entstehen können, müssen also anderen Arbeitsverhältnissen entnommen sein. Wir leben also schon seit langem zu einem großen Anteil in reinen Geldverhältnissen, im festgehaltenen Besitz an Kapital, durch den wir in der Welt des Geldes auch befangen sind. Und diese Welt ist eine Welt unendlicher Möglichkeiten und von geringer Wirklichkeit, bis auf die eine Ebene. Geld muss man haben.
Wie das möglich ist, dass eine Gesellschaft selbst schon auf Kapital gründet, kann man nicht mehr aus ihr selbst heraus verstehen, sondern nur in ihrem Bezug auf andere Gesellschaften, die dieses Kapital bilden. Dazu muss man wissen, dass Kapital Geld ist, das einem Arbeitsprozess entnommen ist, das also vergangene Arbeit darstellt, und zwar nicht einfach nur Maschinenarbeit, sondern menschliche Arbeit, also Arbeit, durch die Menschen ihr Leben veräußern, die sie nötig haben, um zu leben, um leben zu können, um ihre Lebensmittel zu erzeugen. In einer bloßen Dienstleistungsgesellschaft findet dies so gut wie nicht mehr statt. Dort gibt es vorwiegend Maschinenarbeit. Maschinen selbst stellen lediglich den Wert dar, der zu ihrer Erzeugung erbracht wurde. Dieser amortisiert sich relativ schnell und überträgt sich in relativ geringen Anteilen in das Produkt. Sie haben ihren Arbeitswert also meist schon schnell erwirtschaftet und bilden nur Wert, soweit menschliche Arbeit bei ihrer Nutzung mit eingeht, soweit sie also über menschliche Arbeit auch bestimmen. Eigentlich wird durch sie die Wertform tendenziell unnötig, damit allerdings auch das Geld als Kapital, weil diese Bestimmung gar nicht nötig ist. Das Kapital hat seine Macht über die Arbeits- und Lebenszusammenhänge der Menschen, also nicht einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Wirtschaftlich wäre die Arbeitseffizienz der Technologie, möglichst zielstrebig weltweit zu verbreiten und somit Wohlstand und Frieden für alle zu schaffen. Das Kapital hat seine Macht aus politischen Gründen, aus der Rechtsform des Maschinenbesitzes. Aber diese bringt nur Wert ein, soweit sie menschliche Arbeit einbringt, soweit also Menschen abhängig von den Besitzern der Produktionsanlagen sind. Das ist innerhalb von den reichen Ländern nur noch zu einem geringen Teil der Fall. Die Industrie geht hier deutlich zurück. Die Macht des Geldes dieser Länder beruht immer mehr auf dem Weltmarkt ihres Geldes, auf dem Einfluss, den es auf arme Länder hat. Diesen hat es zu einem Teil direkt durch Produktionsanlagen in diesen Ländern, zum anderen Teil durch die Währungsverhältnisse zu ihnen. Der größte Teil des Werteintrags verläuft inzwischen über den Finanzmarkt, also über den Handel mit Aktien und Devisen. Wie aber kann darin Wert übertragen, also menschlicher Arbeitsaufwand im Maß seines Zeitbedarfs, weitergegeben werden? Wenn fünfköpfige Familien in den armen Ländern nur von 70 Dollar im Monat leben, obwohl alle Familienmitglieder hierfür arbeiten, so kann man dies nach hiesigen Wertmaßstäben nicht für möglich halten. Nicht mal ein Penner könnte damit auskommen. Bei unseren Arbeitsverhältnissen lässt sich ein solcher Zeitaufwand in keiner wertmäßigen Beziehung mehr begreifen. Der Wertunterschied liegt hier nicht einfach nur im bloßen Quantum der Arbeit, in der Arbeitszeit, sondern auch in der Bewertung der Arbeit selbst, die im Unterschied des technologischen Standards begründet ist. Im selben Zeitverbrauch kann die Arbeit der Armen nach den Maßstäben der Wertverhältnisse der Reichen nicht denselben Wert haben, weil keine komplexe Arbeit, wie sie in Maschinen eingeht, dort vorgestreckt wurde. Auch wenn diese komplexe Arbeit sich bei uns längst amortisiert hat, so wirkt sie dort als Herrschaftsmittel. Ihre Produkte können wir brauchen, Ihre Produktion betrifft uns nicht. Obwohl wir Ihre Produkte in gleicher Weise gebrauchen wie alle anderen, die zum Beispiel in Europa entstehen, Ihren Kaffee trinken, Ihre Gewürze verwenden, Ihr Gold zu unserer Wertsicherung nehmen, Ihre Chips in unseren Rechnern haben, Ihr Öl als unseren Kraftstoff verwenden und so weiter, so haben wir mit Ihren Produktionsverhältnissen nichts gemeinsam, worauf sich der Zeitaufwand Ihrer Arbeit auf den der unsrigen beziehen ließe und der Kapitalwert Ihrer Bodenschätze eine Entsprechung auf unseren Märkten hätte. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass wir die Technologie hätten, die Sie nicht haben. Die hätten Sie ja auch durch Ihre Arbeit erwerben können, hätten Sie das Geld für Ihre Produkte bekommen, durch die Sie die bezahlen könnten. Stattdessen aber sind Sie zum Teil auch noch hoch verschuldet, zählen als Eigner der wichtigsten Rohstoffe, also vor allem Gold und Erdöl, zu den Armen. Das lässt sich so ohne weiteres nicht begreifen, wenn Geld gleich Geld wäre. Entstanden waren Ihre Schulden nicht durch geringe Arbeitsleistungen. Es arbeiten viele Menschen, meist immer ganze Familien, für einen geringen Lohn. Arbeit kostet in China oder Indien nur ein Sechzigstel dessen, was in westlichen Industriestaaten bezahlt wird, meint der französische Wirtschaftsberater Patrick Artus. Und China und Indien sind Länder, die inzwischen zu den Reicheren zählen. Die Schulden entstanden auch nicht dadurch, dass sie etwa Technologie eingekauft hätten, die noch zu amortisieren wäre, um aus ihrer Misere herauszukommen. Sie entstanden dadurch, dass ihre Kulturen kapitalisiert wurden. Sie hatten das Geld der Reichen nötig und sich damit in ihre Abhängigkeit begeben und sich darauf einstellen müssen, um es zu bekommen. Ihre eigentlich vielfältige Lebens- und Arbeitswelt wurde durch die Einbringung des Geldes der Reichen vereinseitigt zu einer Produktion, die wesentlich für die Reichen war und durch die sie zum Teil ihre kulturellen Lebensgrundlagen zerstören mussten, die Art und Weise, wie sie bis dahin mit ihrer Lebenserzeugung und ihrem Lebenserhalt umgegangen waren. Geld kann zum Leben eigentlich nichts beitragen. Es ermöglicht nur unter bestimmten Lebensbedingungen den Erwerb von Lebensmitteln und erzeugt zugleich das Bedürfnis nach Geld, weil es ein allgemeines Faustpfand zur Befriedigung von Bedürfnissen ist, gleich welcher Art sie sind, abstraktes Mittel jeglicher Befriedigung. Wer die Macht hat, den Preis zu bestimmen, der erzeugt die Armut, die er braucht, um mehr Geld zu erzielen, wenn er kann, wenn er also mit Geld seine Lebensbedingungen durchgesetzt hat. Kapital gründet auf der Erzeugung von Einseitigkeit und Armut. Es finanziert nur, was es finanzieren muss, um die Mittel für seinen Produktionsprozess einzubringen, um mehr Geld zu erwerben. Wenn es kann, dann entlohnt es für den bloßen Hunger, und das betreibt einen schlechten Kreislauf, denn aus Hungerlohn entsteht Elend und aus Elend immer mehr Hunger. Das eingebrachte Geld war im Wertunterschied der Kulturen ein Hungerlohn, eine kulturbestimmte Wertdifferenz, die Wertgröße anderer Lebenswelten, die ihnen hohe Gegenleistungen abverlangte, weil sie der Kulturwelt der kapitalistischen Länder nicht entsprachen, weil sie also ihren Wert mit deren Bedingungen nicht gleichsetzen konnten, aber damit verglichen wurden. Die Nutzung ihrer Arbeit ist daher höchst rentabel für das Kapital, selbst wenn es ihre Produkte extrem billig verkaufen würde. Es verkauft ja nicht einfach ein paar Sachen von anderswoher, sondern es erwirbt damit Lebensmittel für die eigenen Produktionsbedingungen und setzt Maßstäbe für alle weiteren Entwicklungen und gründet seine Produktion hierauf.
Das aus den reichen Ländern eingebrachte Geld brachte durch seine Wertgröße den Armen so gut wie nichts. Es stellte ja die durchschnittliche Arbeitsmasse der reichen Länder pro Zeiteinheit dar. Das ließ sich mit dem Wert ihrer Arbeit in nichts vergleichen. Selbst in China, das inzwischen nicht mehr als Schwellenland gilt, macht sich unter einer hier viel belichteten Elite große Armut breit. Sein Kapitalismus besteht vor allem aus dem Kapital der Armut, aus Menschen. Das Leben und die Produktion der Armen wurde durch das Geld der Industriemächte nicht entwickelt, sondern ihre bestehende Produktion auf die Güter vereinseitigt, welche die Reichen nötig haben. Bis heute noch erhält zum Beispiel Peru für seine Goldproduktion gerade so viel, wie es zur Abzahlung seiner Schulden bei der Weltbank benötigt. Den Rest kassieren Aktiengesellschaften aus USA und Kanada. Womit sich die Menschen in diesen Ländern reproduzieren müssen, hat nichts mit dem zu tun, was sie für ihre Produkte oder Rohstoffe bekommen. Es besteht damit also ein substanzieller Unterschied zwischen dem, was sie für ihre Arbeit und Bodenerträge bekommen, zu dem, womit ihre Produkte in der Welt der Reichen gehandelt werden. Der Wert, den diese kulturbestimmten Gewinne für die Reichen haben, ist für diese aber nicht mehr wert, denn er stellt keine unbezahlte Arbeit innerhalb der eigenen Verwertungsverhältnisse dar, sondern ist de facto ein Wert, der die Ausgaben für Löhne mindert. Also variables Kapital, das importiert wird. Hierfür ist die Verschuldung der Armen gerade recht, denn diese stellen das größte Reservoir an Menschen und Rohstoffen für das Kapital dar und nach ihrer Abhängigkeit von den Reichen bestimmt sich der Preis ihrer Produkte.
Nach dem, was wir bisher festgestellt haben, müsste es uns ja eigentlich ganz gut gehen. Wir müssen zwar erkennen, dass unsere Lebensverhältnisse auf der Ausbeutung von armen Ländern beruhen, aber wie kann es dann sein, dass wir selbst nicht mehr allzu viel davon haben, dass unser Wohlstand auch zur Neige geht? Das liegt vorwiegend daran, dass die Werte über den Aktienmarkt vermittelt werden und von daher auch auf uns zurückschlagen. Das ist nun etwas komplizierter, denn der Aktienmarkt selbst hat sich im Verlauf der Globalisierung weiterentwickelt. Er ist zum größten Teil kein Einsatz mehr für konkrete Gewinnerwartungen in bestimmten Produktionen, sondern eine Spekulation auf Geldwertdifferenzen, durch die sich Geld machen lässt, wenn man auf die richtige Seite setzt. Der Aktienmarkt erscheint daher eher wie ein Spielcasino, als dass darin brutale Wertentnahmen zu vermerken wären. Aber die Spekulation mit Geldwerten gründet auf dem Devisenhandel, also auf dem Handel mit Landeswährungen, dem Handel mit der Über- und Unterbewertung von Währungen. Dass die Armen zu Schuldnern des Weltmarkts bestimmt wurden, liegt nicht an dem Geld, das sie bekommen haben, sondern an der Abwertung ihrer Arbeitskultur als Ganzes, an der politischen Macht, die unsere Kultur als Geldvermögen gegen ihre Kultur als Kultur der Besitzlosen darstellt. Der Kulturunterschied stellt den Wertunterschied von einer kapitalmächtigen Multikultur gegen eine geldlose Monokultur dar. Arbeitszeit ist hiernach nicht gleich Arbeitszeit, sondern als Kulturwert schon unterschieden, unterschiedlicher Geldwert durch unterschiedliche Kultur, durch voneinander getrennte Stoffwechsel, also durch Wirtschaftskreisläufe, die nur über Kapital in Beziehung treten, und zwar nicht in die von Geld und Lebensmittel, sondern in die von Gläubiger und Schuldner. Ihren Ländern wird entnommen, was dort zu holen ist, indem ihre Schulden das Recht des Gläubigers auf das Vermögen des Schuldners erwirkt haben und damit ihre Produktion noch wertloser machen und der Zins für ihre Schuldenlast aus dem Produktivitätswert der Reichen errechnet wird, also selbst schon zur Erpressung ihrer Wertabhängigkeit hinreicht. Denn wer ihre Währung in Dollar oder Euro tauscht, entnimmt durch den Unterwert ihrer Währungen ihrem Land das Vermögen, das im Währungsverhältnis im Maß ihres kulturellen Vermögens bewertet ist. Dieser Handel mit Währungen ist daher äußerst lukrativ für die Inhaber der Währungen reicher Kulturen. Er findet inzwischen vor allem auf dem Aktien- und Devisenmarkt statt und macht die gigantischen Erträge aus, welche die internationalen Banker und Konzerne nach Hause bringen. Es macht den sogenannten Hebeleffekt, den die Wertpapiere auf wundersame Weise mit sich bringen, auch wenn es in unserer Wirtschaft mal nicht gut geht. Der Großaktionär Soros hatte zum Beispiel in Thailand und den sogenannten Tigerstaaten komplett vorgeführt, wie wir durch Kredite auf ihre Währungen reich werden können, wenn wir sie mit Dollars bezahlen und noch besser, wenn wir damit zugleich ihre Aktien kaufen.
Auf der einen Seite bleiben damit ihre Güter wenig wert. Aber auch die Waren, die dorthin geliefert werden, müssen von ihnen überbezahlt werden, weil die erforderliche Weltwährung, der Dollar, selbst nicht mehr vollständig gedeckt ist. Der Dollar ist zurzeit nur noch 48% seines Wertes durch Güter gedeckt. Der Rest ist ein bloßes Versprechen auf Deckung irgendwann, durch die Machtpotenziale der Weltwirtschaft gegen die armen Länder. Siehe hierzu zum Beispiel den Petrodollar. Wer seine Produkte damit tauscht, bekommt also weniger als die Hälfte von dem Wert, den sie eigentlich haben, und er wird dies beim Einkauf in Dollarwährung ziemlich schnell zu spüren haben. Die abhängigen Länder sind in doppelter Weise unterbewertet. Einmal über den Dollar, mit dem ihre Produkte verrechnet werden, und einmal durch das Preisdiktat durch den Zins, mit dem sie abhängig gehalten werden. So lässt sich das Geld, über das sie überhaupt verfügen können, niemals in ein ihnen entsprechendes Wertquantum an Produkten einlösen. Die Währungen selbst sind das wichtigste Erpressungsmittel, wodurch die armen Länder, die auf Produkte der reichen Länder angewiesen sind, ausgebeutet werden. Ihre Unterbewertung lässt die in ihren Krisen verfangenen großen Wirtschaftssysteme wieder dadurch erstarken, dass sie den Schwachen nicht nur Wert, sondern auch Lebenssubstanz entnehmen. Das Kapital tritt wie ein Landbesitzer auf, dem alles gehört. Es weist nur noch mehr an, was dort zu tun ist, dass die Verpflichtungen, die es erzeugt hatte, auch erfüllt werden. So kann es Profite allein aus der Nutzung der Schuldkonserve machen und seine Probleme mit den eigenen Wertverhältnissen vorübergehend ausgleichen. Der Kapitalismus ist auf globaler Ebene zu einer Art Wertfeudalismus geworden, und das hat auch Folgen für die Binnenverhältnisse der reichen Länder.
In den reichen Ländern war die Währungsstabilität tragend für wirtschaftlichen Erfolg. Ihre Krisen hatten in Geldentwertungen ihren Niederschlag. Durch die Auffüllung eigener Währung durch angeeignete Werte schien das zunächst mal bewältigt zu sein. Trotz Krisen blieben ihre Währungen relativ stabil. Aber sie konnten diese nicht mehr durch eigene Produkte decken. Die bürgerliche Gesellschaft beruht jedoch darauf, dass alle Produkte darin im Warenaustausch gehandelt, also in ihrem Vergleich auch gleichgestellt werden. Ihr Geldwert stellt ihre Wertgröße dar, die den Maßstab der Preise bestimmt, die durchschnittliche gesellschaftliche Produktionszeit innerhalb eines Kulturkreises, worin die Arbeiten auch unter ähnlichen Produktionsbedingungen vergleichbar sind. Hierdurch waren bisher die Abhängigkeiten wechselseitig und die Waren waren darin als Teil eines Produktionszusammenhangs aufeinander bezogen und stellten als Arbeitsteile einen gesellschaftlichen Zusammenhang, wenn auch nur abstrakt, dar als ihren Wert. Nur hierdurch war eine Art von Gleichheit zu konstatieren, welcher der Wert der Waren als Produkte gleicher menschlicher Arbeit, abstrakt menschlicher Arbeit ausdrückte und das Willensverhältnis der Tauschenden bestimmte, also ihre Verträglichkeit ausmachte. Basis für dieses Verhältnis war, dass die nationalen Währungen auch auf größere Zeitspannen hin möglichst stabil waren. Dies wurde am ehesten dadurch erreicht, dass besondere Waren, Gold und Silber, zu ihrer Wertdeckung gehortet wurden. Das verlangte aber großen Reichtum, denn die Produkte wurden zugleich als Goldprodukte, der Wert also in fester und loser Form verhandelt. Weil nicht jedes Land hierfür reich genug war und seine Währung nicht derart besichern konnte, wurde der Dollar als Weltwährung eingerichtet, mit dem Versprechen, dass jede Währung sich jederzeit darin eintauschen lasse. Damit wurde die USA zur Währungsmacht der Welt und musste hierfür auf Fort Knox ungeheure Mengen von Gold als Währungssicherheit verfügbar halten. Hieraus bestanden die Verträge des Weltwährungsfonds, die Verträge von Bretton Woods von 1946. Es war die Grundlage für eine relativ lange währende Friedensepoche, die aus den Erkenntnissen resultierte, welche aus der Weltwirtschaftskrise vor dem deutschen Faschismus gewonnen worden waren. Diese Krise war ja auch wesentlich durch die USA und die Aufhebung der Dollardeckung durch Präsident Roosevelt ausgelöst worden. Aber das Währungsversprechen war nicht zu halten, wenn es nicht auf eigenen Produkten gründete und wenn die Produktion nicht krisenfrei war. Die USA waren aber ein kapitalistisches Land und hatten ihre Krisen und die machten es immer wieder mal nötig, Werte zur Aufhebung von Kapitalentwertungen zum Erhalt der eigenen Wirtschaft einzubringen.
Durch Unterbewertung von fremden Währungen, zum Beispiel der D-Mark, die bis 1976 nur zur Hälfte bewertet war im Vergleich zu später, konnte dies eine Weile ausgeglichen und Friede bewahrt werden und die USA als eine Art Weltpolizei auftreten, welche sich weltweiten politischen Einfluss verschaffte. Aber mit dem Vietnamkrieg geriet sie in ihre wirtschaftliche Grenze. Das führte dazu, dass die USA nicht mehr so ohne weiteres Gold für andere Währungen einlösen konnte. Als die Franzosen dies testeten, kam heraus, dass die USA hierfür nicht mehr in der Lage waren. Deshalb kündigten sie selbst durch Nixon im Jahre 1976 diese Verträge. Die USA verkaufte danach ihr Gold, um ihre Kapitalkrise zu beheben und die Lasten, des Vietnamkriegs zu finanzieren. Damit war die Währungssicherheit weltweit aufgehoben, denn es war gleich, ob der eine in Gold, der andere in Erdöl und der dritte in Profiterwartungen kalkulierte.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Das Kapital hatte in seinen bisherigen Krisen mit der Masse an konstantem Kapital große Probleme, diese ihrem Wert gemäß zu verwerten. Der Kapitaldurchsatz, also die Verwertung von vorgestrecktem Geld bis hin zur Realisierung des Kapitals nach Abverkauf des Produkts, musste in immer kürzerer Zeit bei immer größerer Masse gelingen. Moderne Technologie schien das Problem zu lösen, sie machte aber zu einem großen Teil die teure Maschinerie wertlos und die industriellen Arbeitsstrukturen hinfällig. Die Intelligenz dieser Technologie reduzierte den Wertanteil des konstanten Kapitals beträchtlich. Relativ wenig menschliche Arbeit erzielte große Fortschritte für die Produktion und diese selbst wurde sehr viel effizienter, also wirtschaftlicher. Der Kapitalismus stand sich damit selbst im Weg. Die moderne Technologie machte menschliche Arbeit immer geringer, die aber war Bedingung seiner Verwertung. Er konnte die Dinge nicht mehr zu ihrem Wert verkaufen, er müsste sie verschleudern. Aber davon kann Kapital nicht existieren. Es war in dieser Form wesentlich und spürbar unwirtschaftlich geworden für die Arbeit der Menschen selbst und auch für das Kapital. Und das macht die Groteske aus. Der Kapitalismus hatte sich selbst schon überwunden, aber das globale Kapital hatte ihn auf eine Ebene des Weltbesitzes an Kapital gehoben, durch welche er als bloße politische Gewalt seines eigenen Rechtes fortbestehen konnte. Produkte der Intelligenz konnten nur durch Patente und Lizenzen besessen werden. Nach relativ geringer Anwendungszeit war der Aufwand für die Intelligenzarbeit amortisiert. Danach war es wie mit der Grundrente und den Bodenschätzen. Allein der Besitz ihrer Nutzungsrechte war wertbestimmend, eben als rein politische Wertbestimmung, als Recht auf Nutzung. Das fiktive Kapital konnte sich immer weniger im produktiven Vermögen profitabel einbringen. Es machte sich daher zunehmend in Softwareanwendungen fest, in Immobilien und Energielieferanten. Die große Masse des Kapitals, welche sich aus den Profiten der Devisenmärkte herausgeschält hatte, versuchte sich in der Grundrente. Darin wurde die Kapitalmasse weit umfänglicher als die der produktiven Kapitalinvestitionen. Allerdings kann sie nur wertbildend sein, wenn sie irgendwann wieder in Arbeitsprodukten abgeschöpft wird. Mehrwert kann nur wirklich sein, wo auch mehr Produkte angeeignet werden. Als reiner Besitz kann dieses Kapital zwar viel bestimmen, aber wirklich werthaltig wird es nur, wo Arbeitsprodukte ihren Wert realisieren können oder Rohstoffe ihren Einkaufspreis realisiert bekommen. Diese Wertrealisation findet auf den Weltmärkten statt und entzieht sich den lokalen Wertkreisläufen zwischen Produktion und Konsumption. Kapital realisiert sich zwar auch im Geldverkehr, aber nicht in der Beziehung von Produkten zu Konsumenten und auch nicht als nationale Beziehung von Geldbesitz, sondern als Beziehung von Kulturunterschieden, die als Währungsunterschiede gehandelt werden, als Beziehung von Werten, welche eine Kultur abgeben muss, um ihren Minderwert bei anderer auszugleichen, also ihrer Wertbedingung nach Maßgabe des Internationalen Währungsfonds Folge zu leisten. Dieses Verhältnis stellt sich auf den Devisenmärkten als Verhältnis der Währungen, als Bewertung ihrer Kulturdifferenzen dar. Von daher wurde das Kapital in politischer Reihenform als globales Kapital, das auf den Aktienmärkten gehandelt wurde, absolut selbstständig. Das Geld, das es darstellt, besteht einerseits aus bloß abstrakter Wirtschaftsmacht, lässt sich aber vermittelst des Devisenmarktes nun doch materiell darstellen. Die Stetigkeit der Abwertung der Währungen versprach eine Konstanz der Währungsdifferenzen, die sich in Produktverhältnissen wieder materiell realisieren konnten. Das hierein investierte fiktive Kapital konnte so einerseits als pure Kapitalmacht fortbestehen, ohne auf eine bestimmte Produktion unmittelbar angewiesen zu sein, andererseits sich durch jeden beliebigen Handel mit unterbewerteter Währung realisieren. Die Unterbewertung trat ja nicht wirklich auf, sondern nur in der Produktform selbst, also durch das, was damit erst verwertbar wurde. Der wichtigste Stoff solcher Wertauffüllungen war das Erdöl. Die Bezeichnung Petrodollar verrät seine Kapitalisierung durch die USA.
Die Formen des Kapitals, die durch die Banken als Background des Kapitals gehalten, verwaltet und eingesetzt wurden, fassten sich mit der Ablösung von jeder Deckung des Geldes nun im globalen Kapital als rein politische Kapitalmacht zusammen, in welchem keinerlei spezifischer Kapitaleinsatz zur Wertproduktion mehr tragend war. Im Gegenteil, das globale Kapital lebt geradezu davon, dass es sich nur einbringt, um sich sofort abzuziehen, wenn es aus der Gewinnzone herausfällt. Es hat keinerlei Verbindung zur Produktion und sei diese auf lange Sicht auch vielversprechend. Es tritt bei hohen Spekulationserwartungen in die Finanzierung ein und ist in der Schwächephase sofort wieder weg. Es kassiert lediglich ab, was sich aus der gesellschaftlich notwendigen Produktivität ergibt, was die Länder und Menschen also aus der Notwendigkeit ihrer Reproduktion heraus erzeugen und was sich darin zugleich an Mehrwert erwirtschaften und abführen lässt. Das globale Kapital bringt sich nicht in Betriebe als Anteilseigner mit einem anteiligen Risiko ein. Es schöpft lediglich den Mehrwert ab, der sich aus ihrem Kapitaleinsatz in diesen Betrieben ergibt. Das heißt, das Kapital ist aus dem Risikobereich weitgehend herausgetreten. Es hantiert mit seiner reinen Kapitalmacht, die daraus besteht, Geld flüssig machen zu können, was immer damit auch geschieht. Kapital und Bankwesen fallen zusammen. Die Menschen brauchen zu ihrer Reproduktion Kapital und müssen den Mehrwert an die Kapitalgeber abtreten, um an Kapital zu kommen. Ihre Arbeit besteht im Aufbau und Erhalt der Betriebe, die sofort zerstört werden, wenn sie nicht mehr hinreichend ergiebig sind oder sich nach Schwächephasen wieder erholen könnten. Dem globalen Kapital bringt die Vernichtung solcher Anlagen mehr Gewinn als ihr Erhalt, denn ihr Markt ist damit wieder bereinigt und ihr Geld ist sofort in effektiveren Anlagen wieder flüssig.
Der Kapitalismus hat mit seiner absolut gewordenen Wertmächtigkeit sein Gesicht wesentlich verändert. Es ist ein Kapitalismus entstanden, der nicht mehr auf den Lebensverhältnissen der Menschen in der Wertform ihres Reichtums gründet, sondern Kapital bildet durch Kulturwerte, also durch Produkte, die durch Gewalt auf ihre Kultur Wert einbringen. Also durch Erpressung der Besitzlosen, das Risiko der Produktion selbst zu übernehmen und hierfür die Werte, die über den untersten Selbsterhalt hinaus entstehen, abzugeben. Alle eigenen Arbeitszusammenhänge ihrer Kultur werden dem geopfert, das Zusammentreffen von Menschen unter größeren Arbeitsarrangements bis auf das nackte Individuum reduziert, das um sein Überleben kämpfen muss, als Einzelwesen. Zwar müssen diese kulturellen Auspressungen weiterhin vor allem die Armen tragen, aber Armut bleibt nicht länger das ausschließliche Problem ferner Länder. Arm werden jetzt alle, die vollständig im Zusammenhang des Kapitals befangen und für sich in der Tat armselig geworden sind, ärmer als jeder Bauer es je gewesen war. Nicht einmal eine Arbeit ist ihnen sicher, weil das industrielle Kapital weitgehend weggebrochen ist, die großen Arbeitszusammenhänge nicht mehr existieren und der gesellschaftliche Ort der Produktion fast nur noch durch sie selbst besteht, in ihrer Individualität, ihrem Durchsetzungsvermögen in riskanten Lebenswelten, deren Kultur sich auf bloßes Geldeinkommen reduziert. Und was das Kapital hierdurch an Arbeitskosten einspart, das müssen sie durch Selbstausbeutung für sich einbringen. Wie den Monokulturen der dritten Welt, so ergeht es inzwischen schon dem Großteil der Menschen in der ersten. Um überhaupt leben zu können, müssen sie Betriebe, Ich-AGs oder Genossenschaften gründen und um sich gründen zu können, müssen sie ihren Selbsterhalt auf Verwertungsversprechen setzen, meist auf Leasingverträge oder ähnlichem. Der Kleinunternehmer wird zum modernen Individuum, das seine Persönlichkeit aus seinem Durchsetzungsvermögen bei hoher Anpassung an die Bedürfnisse seiner Kunden, also bei großer Selbstlosigkeit, gewinnt. Als flexible Persönlichkeit muss er weitgehend auf eine eigene Persönlichkeitsbildung verzichten und hat von daher auch mehr Anspruch an sein Design denn an Kultur. Auf Arbeitshierarchien kann weitgehend verzichtet werden, da die Notwendigkeit des Erhalts von Arbeitsplätzen und Kundschaft
sich selbst regelt und Erfahrungsunterschiede durch Automatisierung immer bedeutungsloser werden. Die Risiken seiner Arbeit hat das Individuum selbst zu tragen und der Leasingvertrag garantiert der Bank vollständige Rechtshoheit über sein Vermögen. Auch die konjunkturellen Schwächephasen der Kapitalverwertung müssen von den Menschen vor Ort, den Einzelkämpfern, dem Mittelstand oder den einzelnen Nationalstaaten, also von den Infrastrukturen selbst getragen werden. Und die Erträge werden ihnen sofort genommen, sobald sie entstanden sind. Das Sagen haben die Banken, die direkt und unmittelbar am Weltmarkt hängen.
Die Geschichte der Kapitalinvestitionen, die Entwicklung gesellschaftlicher Ressourcen in der Privatform des Kapitals ist damit zu Ende. Die Kapitalerträge werden unmittelbar internationalisiert, die Verluste unmittelbar nationalisiert. Das globale Kapital zieht lediglich die Gewinne ab, um damit Kapitalerträge zu verhandeln und sie per Wertpapier auf dem Devisenmarkt hochzuschleudern. Das Kapital besteht nur zu einem kleineren Teil noch als Investition, hauptsächlich als Weltmacht, durch welche der Unterschied von fiktivem und produktivem Kapital aufgehoben und durch Devisendifferenzen abgegolten ist. Das konstante Kapital wird durch Rechtsformen ersetzt, durch Lizenzen und Grundrente, Gebühren, Pacht und Leasing und Miete sind die Grundlagen der Produktion. Die Arbeit selbst ist so partialisiert, dass sie fast nur noch als Moment des Weltkapitals über eine Leasingbank vermittelt ist. Diese bewirkt leicht auch einen Arbeitstag von 14 Stunden, ohne dass ihre Gewalt sonderlich erkennbar sei. Und bei alledem wird die Arbeit selbst aus ihrem gesellschaftlichen Inhalt herausgehoben, sinnentleert.
Es hat sich aus der Weltgeschichte des Kapitals eine Umkehrung des Verwertungsprinzips ergeben. Nicht mehr die Wertproduktion bestimmt die Märkte und die entsprechenden Aktienkurse, sondern die Aktienmärkte bestimmen die Wertproduktion. Das globale Kapital ist das Aktienkapital, das auf den Geldmärkten der Nationen gehandelt wird. Sie selbst sind ihm damit gebeugt, weil sie sich aus dem internationalen Warenlager füllen und sich die Nationalstaaten somit in die Konkurrenz der Warenanbieter gestellt fanden. Was das Investitionskapital beschließt, hängt daher nicht mehr von den Notwendigkeiten der Wertproduktion eines Landes ab, sondern diese hängt davon ab, was die internationalisierten Warenwerte dem Investitionskapital einbringen. Von daher hängen sie vollständig von den globalen Wertverhältnissen ab, die sie nur mit globalem Kapital bewirtschaften können. Was das globale Kapital in das Investitionskapital eindringt, ist zugleich dessen Wertfalle, denn es entzieht sich ihm sogleich, wenn es keinen Gewinn damit macht. Die nationalen Substanzen der Arbeitsprozesse werden von ihm ausgesaugt, um die internationale Substanz einer Fiktion zu nähren. Die Auseinandersetzungen um Lohn und Arbeitszeit unterliegen damit der Drohung, dass das Kapital sich jederzeit anderswo besser verwerten kann. Die Billiglöhne werden zum Weltmaßstab der Arbeitspreise. Mit den Gewinnen, die dem nationalen Kapital entzogen werden, wird auch der Nationalstaat seiner Einnahmen aus dem Mehrwert beraubt. Ihm geht das ab, was dem globalen Kapital zufließt. Seine Funktion als Gesamtkapitalist einer Nation ist damit beendet. So wie das Investitionskapital zum rein reproduktiven Kapital geworden ist, so kann auch der Staat nur noch anteilig zur Reproduktion der Menschen fungieren. Er kann sich zunehmend nur um das bemühen, was zur gesellschaftlichen Reproduktion, also für den voll kapitalisierten Arbeitsprozess tauglich ist. Seine Finanzierung ist hiervon bestimmt. Seine bisherigen Sozialfunktionen gehen in die Knie, soweit sie nicht für den Arbeitsmarkt förderlich sind. Für alles andere wird das Geld knapp, von der Sozialfürsorge über die Gesundheit bis zur Rente. Sein Haushalt verläuft so lange in einer Abwärtsspirale, wie er sich noch sozial verhält. Sein Hauptproblem ist die Staatsverschuldung und ihre Verzinsung.
Damit ist nicht mehr die Reproduktion der Menschen und die Mehrproduktion ihrer Gesellschaft die Grundlage der nationalen Reichtumsbildung wie dereinst, sondern die Notwendigkeit einer Kapitalverwertung zur Krisenbewältigung, der Werteintrag zum Ausgleich der Wertverluste, die das nationale Kapital gegenüber dem globalen hinzunehmen hat.
Die nationalen Verhältnisse sind also, wiewohl sie auf Kapital gründen, inzwischen von dessen Verlusten bestimmt, die aus den Gewinnen des globalen Kapitals ausgegrenzt wurden. Von daher richtet sich das Kapital, dem die Menschen eine Zeit lang eine Spaßgesellschaft zu verdanken hatten, jetzt gegen sie ganz allgemein. Sie selbst sind nämlich als Steuerzahler nur noch als Schuldner ihres Staates bestimmt, schon wenn sie auf die Welt kommen, denn das Kapital lebt im Glauben, dass es unendliche Werte schon geschaffen hat, die nun von den Menschen nochmal im Nachhinein realisiert werden müssen, die sie also als Schulden, meist als Staatsverschuldungen, bei ihm haben. Schulden gelten als Verpflichtung, aber als eingesetztes produktives Kapital wären sie lediglich nicht realisierter Mehrwert gewesen. Das Kapital hätte eine Krise gehabt und dafür gebüßt. Jetzt hat es sich gegen die Menschen gewendet. Im Grund kann es jeden Schwachsinn machen. Die Menschen müssen ihn austragen. Durch die Schuldenbilanzierung wird das Verwertungsproblem des Kapitals an die Bevölkerung eines Landes abgegeben. So sind Pflichten entstanden, die sich alleine aus den Krisen des Kapitals ergeben haben und die an die Menschen abgeschoben werden. Ihr Leben ist schon mit ihrer Geburt von einer Negativbilanz bestimmt, die Beischaffung von Wert in Auftrag gegeben, der in den Verwertungskrisen des Kapitals unrealisierbar war. Durch erneute Arbeitserbringung sollen die Schulden von denen gedeckt werden, die nichts dafür können. Der Krisenkapitalismus frisst seine Kinder. Die permanente Staatskrise begründet alle ihre Lebensmomente, ihre Zukunftserwartungen und Lebensstrukturen, ihre Ausbildung und ihr Dasein im Alter. Und das wird sich nicht mehr ändern, wenn es nicht geändert wird.
Die politische Macht des globalen Kapitals ist auf diese Weise absolut geworden. Seine Ablösung vom Investitionskapital und der Produktion und seine Verselbstständigung zum Taktgeber aller Lebensabläufe hat vor allem zur Folge, dass Nationalstaaten und Binnenmärkte selbst die Folgen der Kapitalentwertung zu tragen hat, dass in unauflösbarem Umfang die Arbeitslosigkeit in gleicher Weise bestimmend wird wie der Mangel an Geld, um sie überhaupt sozial verträglich aufzufangen. Die Politik setzt auf die unermesslichen Potenzen des Kapitals, auf seine wirtschaftlichen Erfolge, irgendwann und irgendwo, die irgendwie durch Geschäfte mit anderen Staaten positiv auf den eigenen zurückwirken können. Doch das ist ihr größter Irrtum. Nichts wird bleiben, was Bestand haben könnte. Auch nicht der Handel mit China. Aber die nationale Politik richtet ihre ganzen Aktivitäten hierauf aus und ihre Sozialgesetze, die Renten, die infrastrukturelle Entwicklung überhaupt und vieles andere mehr werden den Interessen des globalen Kapitals unterordnet, bevor es irgendeine positive Wirkung für die Menschen zeigen muss.
Das nun macht das Selbstbewusstsein der Kapitalträger und ihrer Politik aus. Der Wertfeudalismus ist da angelangt, wo seine Fortbildung unendlich scheint, unendlich gelingen soll. Der Kapitalismus hat gesiegt, meinen sie. Das Kapital richtet sich gegen jedes menschliche Gemeinwesen, indem es dessen Infrastruktur in seinen Verwertungsprozess verbraucht und alle Menschen letztlich in sein Schuldprinzip zwingt. Es macht ihnen ihr eigenes Leben zur Verpflichtung und verlangt von ihnen, alles zu geben, damit sie existieren dürfen. Es scheint, als seien wir in den Frühphasen des Kapitalismus zurückversetzt, aber das stimmt nicht. Kapital ist im Grunde einfach bloßes Quantum, schlichte Masse, die politische Gewalt hat. Und diese Masse ist groß. Es hat inzwischen die Klassenunterschiede selbst aufgelöst. Auch der Unterschied von Dienstleistung und Arbeit befindet sich in der Auflösung. Für vieles gibt es schon Automaten oder wird es geben, gleich ob damit Brot gebacken, Autos geschweißt oder Wäsche gewaschen wird. Alles wird nur mehr auf der Basis von Leasing und Kredit zur Verfügung stehen, der von den Liquidationsfähigen aufgenommen werden kann, von den anderen nicht. Letztlich geht es nur noch um den Zugang zu einer Arbeit durch Schuldfähigkeit. Der Rest ist Arbeitslosigkeit, die immerhin für den Konsum verwertbar bleibt, also grundgesichert werden muss. Um eine Beziehung der Menschen über ihre Arbeit und Bedürfnisse geht es nicht mehr, sondern um bloße Vernutzung von beidem, was auch immer es zum Inhalt hat. Nicht mehr Lohnarbeit und Kapital stehen sich gegenüber, sondern das Kapital als Welteneigner der gesamten Menschheit und eine Elite von Arbeitsleuten und eine Masse von Konsumenten.
die lässt es arbeiten und konsumieren, auch wenn es keinen menschlich begründeten Sinn mehr hat. Und wenn Arbeit keinen Sinn mehr hat, dann kann es auch nicht mehr um ein sinnvolles Mehrprodukt gehen, sondern nur um leeren Mehrwert, einem Wert ohne Gemeinwesen und Natur. Fortschritt besteht nur mehr aus Beschleunigung, aus Quantifizierung der Arbeits- und Konsumptionsabläufe und die Ausmerzung aller Dysfunktionen, Reibungen und Unangepasstheiten. Vor allem Technologie und Pharmakologie machen deshalb noch das Wertwachstum aus, nach Maßgabe dessen, was zur Lebensbeherrschung der Menschen nötig ist. Die Gesellschaft wird für eine Wertpotenzierung hergerichtet, die über kein gesellschaftlich relevantes Mehrprodukt mehr verfügen kann. Es ist eine Produktion, die also nichts anderes mehr erreichen kann, als lediglich die politische Gewalt des Besitzes zu vermehren und hierbei zugleich die Menschen in der Nutzung der ihnen zugewiesenen Lebensmittel zu unterweisen hat. Die Probleme, welche die Menschen mit ihr haben, sind daher auch politisch gleichgültig geworden. Ob Arbeit und Konsum noch Sinn hat oder nicht, steht nicht mehr zur Frage. Die Neokons sprechen es aus. Politik hat ihren Grund in der Polis, im Gemeinwesen verloren und wird allein zu deren Disziplinierung entscheidend. Die Protagonisten dieser toten Welt, die Nekromanen der neuen Liberalität, nennen es Tititainment, was den Erhalt dieses neuen Kapitalismus ausmacht. Das Nuckeln an der Brust des Kapitals. Eine Elite soll arbeiten und der Rest soll konsumieren. Das Glück solcher Sucht kalkuliert die Verdummung der Menschen ein. Es soll eine Welt einer Elite werden, die alles in einem unendlichen Kreislauf der Selbstbezogenheit erhält und alles bezwingt, was ausschert. Der Kampf der Kulturen macht sich in den Konflikten fest, welche die Länder, welche durch das Kapital nur verbraucht werden, mit denen haben, die ihre Kultur als Wertmaßstab einsetzen. Der Kulturalismus wird zum Prinzip einer Weltherrschaft mit faschistoider Selbstbegründung. Die Kultur der armen Länder ist durch Kulturentzug bestimmt, die der Reichen durch Überfüllung mit Stoffen, die sie in ihrer Kultur gar nicht mehr verarbeiten können. Sie fühlen sich vollgestopft mit fremden Mitteln, die sie nutzen und verbrauchen können, die relativ billig und einfach zu haben sind, die sie aber nicht wirklich weiterbringen, weil sie nicht in ihrer Gesellschaft, im Zusammenwirken der Menschen entstehen. Ihre gesellschaftliche Geschichte ist in einen Stillstand geraten, besteht aus der Wiederholung des Gewohnten, aus dem Wohnen inmitten von Gegebenheiten, die zwar nutzen, aber keinen sonderlichen Sinn haben. Es ist die Geschichte einer Wahrnehmungswelt, die Kulturen in Geldform wahrhat, die sie nicht kennt. Ihre Wirklichkeit bleibt unverändert, weil sie aus ein und demselben besteht, aus den Möglichkeiten des Geldes, die ihr zugrunde liegen, die aber zugleich in ihrem Wert durch die Verpflichtungen hierein beschränkt sind. Es ist eine Welt, in der unendlich viele Möglichkeiten wahrnehmbar sind, in der aber wenig wirkliche Entwicklung wahrgemacht werden kann. Die Chancen hierfür sind eng begrenzt und immer weniger Menschen zugänglich. Deshalb können auch immer weniger Menschen aus ihrem gesellschaftlichen Sein eine Gewissheit für sich erlangen, also auch kein gesellschaftliches Bewusstsein schöpfen. Sie müssen ihre persönliche Identität in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen finden, die ihnen als einzige Gesellschaftsform verblieben sind. Doch diese ist nicht gegenständlich vermittelt, hat keine gesellschaftliche Vermittlung in Gegenständen ihres Lebens, in welchen sich die Geschichte der Menschen materialisiert und verwirklicht und hierdurch ihre gesellschaftliche Wirklichkeit in Beziehung auf ihre individuellen Möglichkeiten trifft. In dieser persönlichen Welt sind sich die Menschen ausschließlich selbst wechselseitiger Gegenstand ihrer Vermittlung, ihre Beziehungen als Ausdruck ihres Lebens und ihrer Liebe zugleich Mittel ihrer Identität. Das macht sie zu objektiven Subjekten, zu Subjekten, die sich nur als Objekt verwirklichen, sich nur in der Fremdheit zu sich bewähren können, soweit sie als Mittel für ihre kulturelle Entwicklung taugen. So werden zwischenmenschliche Beziehungen zum Träger der eigenen Geschichte, in der aber keine Wahrnehmung der Welt mehr zählt, sondern vor allem die Selbstwahrnehmung. Die Menschen empfinden sich darin so, wie sie sich in ihrer Selbstwahrnehmung anfühlen. Wie sie sich als körperlich existente Individuen erleben, so leben sie auch. Subjekte sind sie als Objekte ihres Erlebens, als besonders gerierende Persönlichkeiten, als dramatisierte Personen oder als personifizierte Körper einer Lebensdramaturgie der Vorstellung von sich selbst, der vorgestellten Selbstwahrnehmung, als Kulturmaske eines Zeitgeistes, in welchem die Sehnsüchte der Zeit in den Menschen selbst geronnen sind. Ihre Kultur erweist sich als Falle ihrer Ästhetik, die eine Identität darin verschafft, dass sie ihr Leben dieser opfert. Die Selbstentfremdung durch die Aneignung fremder Schönheit, Einverleibung des besseren Menschseins durch die Verbesserung des Wahrnehmbaren, durch Design und öffentliche Güte. Die Medien der Kultur transportieren vorwiegend dies und bereiten das Selbstbild einer unmittelbaren Menschlichkeit, die sich gut vermitteln lässt. Aber dies lässt jeden Menschen menschlich verarmen. Was vermittelt wird, an dem lässt sich nur teilhaben, an dem kann sich niemand verwirklichen, niemand wirklich sein. Die Menschen können sich darin nicht menschlich wahrnehmen, weil in der öffentlichen Wahrnehmung Maßstäbe gesetzt werden. Maßstäbe, die Identität stiften sollen, wo nichts identisch ist, wo das Unidentifizierbare in eins gesetzt werden muss, um menschlich zu erscheinen. Alle Menschen werden hierin als Erlebniswelten gleichgeschaltet, in der Abstraktion von ihrem wirklich sinnlichen Sein zu einem wirklich abstrakten Sinn gezwungen. Sie werden in solcher Kultur zu einem abstrakten Sinnlichsein bestimmt, in welchem sie nur in der Absehung von sich menschlich scheinen können, eine Sinnlichkeit betreiben, in der sie füreinander zu Diensten sind. Ihre Sinne werden von daher selbst zum Träger ihrer Beziehungen, der Körperkult zur Aufmerksamkeit einer Gesellschaft, die im Selbsterleben ihren Zusammenhang hat, in der Selbstwahrnehmung sich gesellschaftlich gestaltet, sich öffentlich wahrnehmbar macht. Jeder Sinn wird davon berührt, sei es im eigenen Bett, in der Talkshow, dem Musikkonzert oder der Kochstunde bei BioLeg oder sonst wo. Das einfache Erleben wird zur Form der gesellschaftlichen Selbstbezogenheit, zum Kult des besonders Allgemeinen einer Selbstwahrnehmung, zum Fetisch der Absonderlichkeit, zur politischen Ästhetik kultivierter Absonderungen. Darin wird jeder Mensch für sich zur Lebensart, zur Selbstkultur mit eigenem Kult, zum Individuum als Rasse seiner Individualität. Es herrscht die politische Ästhetik. Die Täuschung ist darin das Prinzip der Selbstveräußerung. Fremde Identität wird zum Besitzstand an Lebensbedingungen. Wahr kann darin nur Enttäuschung sein, der Schmerz entwirklicht der Sehnsucht, das Leid am Leben, wie es in dieser Wahrnehmung erscheint. Wie in der Wissenschaft, so ist nun auch in der Kultur einzig das Fakt, das in sich scheinbar Identische, auch der Stifter der persönlichen Identität. In einer Gesellschaft, worin kein gesellschaftlicher Ort eine Wahrheit hat, worin sich die Möglichkeiten der Menschen mit ihrer Wirklichkeit identifizieren lassen, herrscht eine entfremdete gesellschaftliche Identität als Gesellschaft einer fremden Macht. So ist das Kapital nun auch in der Selbstwahrnehmung angelangt. Nichts kann mehr wahr sein. Der gedoppelten Verwertung steht nun auch doppelte Armut gegenüber, materielle und immaterielle Armut, geistiges Elend. In diesem beiden bildet sich Identität aus dem bloßen Verlangen, aus einem Sein, in dem festgehalten werden muss, was nicht sicher ist. Und sicher ist fast nichts. Angst vor Bindungsverlust selbst macht schon Bindungsangst. Die Lebensängste sind massiv und die psychischen Erkrankungen auch. Über 10% der deutschen Bevölkerung leidet beispielsweise inzwischen schon an Depressionen, mehr noch an irgendeiner Sucht und beträfe sie auch nur Jogging, das sich permanent steigern muss, oder Computerspiel oder Fernsehkonsum, der die Stille als Bote des Nichts vertreiben soll. Nichtigkeit und Nichtungen erzeugen Bedürfnisse nach Illusionen des Überlebens, Vorstellungen des Andersseins durch die Vermittlung aus Welten, in denen Fiktionen des Übermenschlichen herrschen, die sich in den Medien auch beliebig imaginieren und darstellen lassen. An alles wurde gedacht auf jener Konferenz von 1997 in San Francisco, als den Eliten klar geworden war, wie sie gegen die Probleme des traditionellen Kapitals ankommen können. Es war das Plädoyer der Weltstrategen gegen die ganze Menschheit, das die Neocons dort vorgetragen haben. Man muss den Suchtbedarf der Konsumenten ausschöpfen, das war ihre Botschaft. Aber eines haben sie vergessen: die Erkenntnisfähigkeit der Menschen, die Kraft ihres Bewusstseins und die Veränderbarkeit ihres Seins. Die Menschen nämlich sind auf Dauer nicht krank zu machen. Auch sie befinden sich auf dem Weg in eine andere Gesellschaft. Aber dieser wird ein anderer sein müssen, denn bei dem ganzen Schwachsinn werden sie nicht mitmachen können und wollen.